Gegensatz zu dem bisherigen Protagonisten unserer Predigtreihe, also dem zweifelnden Thomas, der untreuen Ehefrau und auch diesem Jüngling Markus letzte Woche, hat der verlorene Sohn ja niemals gelebt. Ist lediglich Part einer berühmt gewordenen Geschichte, die Jesus uns in Form eines Gleichnisses erzählt hat. Aber als solcher lebt er heute in uns und finden wir ihn oft auch wieder in unserem Leben. Und dann trifft Jesus uns mit diesem Gleichnis über den verlorenen Sohn in unserem Leben. Ich glaube, Grund genug, sich einmal wieder damit zu beschäftigen, den verlorenen Sohn oder wenn Kränkung dir zu schaffen macht. Ich möchte beginnen, diese Geschichte, die ja die meisten von uns kennen und die so berühmt geworden ist, dass sogar Menschen, die nicht in der Bibel lesen, irgendeine Ahnung haben und sagen, diese Geschichte habe ich schon einmal gehört. Und in dieser wunderbaren, so immer wieder zutreffenden und trefflichen Geschichte besteht eine große Gefahr, nämlich indem man sie kennt, dass man einfach sagt, na, das kenne ich schon. Da ist mir schon alles klar. Ich hoffe, dass heute Morgen Gottes Geist uns neu erweckt in dieser Geschichte und einen neuen Zugang schenkt zu etwas Vertrautem und Bekannten und neu zu uns spricht. Ich möchte dazu auch diese Flipchart benutzen. Es war also, so erzählt Jesus in seinem Gleichnis, es war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Und der eine Sohn, der Jüngere, dem wurde es zu eng im Vaterhaus. Der wollte das Leben genießen, der wollte in die Freiheit und er wollte in der Freiheit das Leben finden. Born to be free, geboren, um frei zu sein. Und da lässt er sich das Erbe ausbezahlen und er macht sich auf diesen Weg in die Freiheit. Aber am Ende, ich mache es kurz, landet er auf der Straße des Elends. Und wenn er hineinblickt in sein Leben und auf den Straßen, in denen er unterwegs war, dann merkt er, dass sich da ein tiefer Graben aufgetan hat, gefüllt mit allerlei Beziehungsschäden, BS, gefüllt mit allerlei Beziehungsschäden. Die Beziehung zu seinem Vater war gestört und hat sich entfremdet. Die Beziehung zu seinem Bruder, zu den Geschwistern, war gestört und die Beziehung zu sich selbst war auch gestört. Ich bin es nicht mehr wert, Sohn genannt zu werden. Aber dann die Wende. Der Sohn macht sich auf zu seinem Vater. Er geht in sich, der jüngere Sohn, macht sich auf zu seinem Vater und kommt zu seinem Vater und sagt, ich habe vor Gott und vor dir gesündigt. Ihr Lieben, der junge Sohn hat etwas verstanden, dass diese Beziehungsschäden, die er angerichtet hat in seinem Leben, dass er damit auch vor Gott schuldig wird und nicht nur vor seinem Vater und nicht nur vor seinem Bruder. Und so kehrt er zurück und sagt, ich bin vor Gott und von dir, Vater, schuldig geworden. Und der Vater in großer Freude und Herzenslust umarmt er seinen Sohn, nimmt ihn auf, und stellt ihn wieder ein, als Sohn wird er wieder eingestellt und es gibt ein großes Fest und eine große Party und man könnte sagen Happy End. Aber da ist ja noch der ältere Sohn. Der ältere Sohn, auch in gewisser Weise ein verlorener Sohn. Hier hat ein Vater also zwei verlorene Söhne. Aber der ältere Sohn, auch wenn er verloren ist, dann doch unter ganz anderen Vorzeichen als der jüngere Sohn. Und mit dem älteren Sohn, der ebenso verloren ist, wollen wir uns heute Morgen mal ein Stück weit beschäftigen. Und wie Jesus diese Geschichte und dieses Gleichnis weiter erzählt hat und was er über diesen älteren Sohn zu berichten hat, das wollen wir hier vorne einmal miteinander lesen. Ich lese uns die Verse aus Lukas 15, die Verse 25 bis 32. Das Fest war in vollem Gange. Und dann sagt Jesus, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, da hörte er singen und tanzen und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Und da wurde der Sohn zornig, wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Der ältere Sohn antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Und nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verbrast hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder, der war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Soweit hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Ein Vater hatte also zwei verlorene Söhne. Bevor wir einsteigen mit dem verlorenen Sohn, möchte ich uns ganz kurz hineinnehmen in den Kontext, in dem diese Geschichte erzählt wird, wie sie eingebettet ist in Lukas 15. Ganz, ganz wichtig, um nachher das auch richtig zu verstehen, was Jesus sagen wollte mit diesem Gleichnis der zwei verlorenen Söhne. Wenn wir Lukas 15 miteinander lesen und zu Beginn die ersten Verse lesen, dann wird sehr schnell klar, wen Jesus hier mit diesem Gleichnis ansprechen möchte und wer, das heißt mit dem entsprechenden Sohn, den er hier darstellt, gemeint ist. Kapitel 15 des Lukas-Evangeliums beginnt mit folgenden Worten. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Und sie alle wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und jetzt kommt dieser Satz, wo es da steht, da erzählte ihnen Jesus folgende Gleichnisse. Und Jesus erzählt ihnen drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und dann eben dieses Gleichnis mit den zwei verlorenen Söhnen. Wer, möchte ich uns fragen, sind die Adressaten dieser Gleichnisse? An wen, was meint ihr, an wen richtet sich Jesus? Das sind also zwei Gruppen von Menschen vor Jesus. Zum einen die Zolleinnehmer oder die Leute, von denen man wusste, dass sie Sünder waren. Und auf der anderen Seite die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ich möchte es mal so sagen, der jüngere Sohn, der steht für die gottfernen Menschen. Und der ältere Sohn, der steht für die GN, für die gottnahen Menschen. Diesen beiden Gruppen gilt dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Beide haben sich von Gott, dem Vater, entfremdet. Bei den Gottfernen ist es klar, da steht schon im Namen drin. Bei den Gottnahen aber, man höre und staune auch. Jeder auf seine Weise, jeder vielleicht auch aus anderen Gründen. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen mal mit den Gottnahen, und das sind wir doch auch, oder? Ich bezeichne mich auch als ein Mensch, der Gott, der Jesus nahe ist und sein will. Und ich glaube, das gilt für die meisten hier auch. Lass uns heute Morgen mal über uns, den gottnahen Leuten, nachdenken. Also mit dem Älteren der beiden Söhne. Und dazu ein erster Impuls aus dem heutigen Wort. Es fällt bei dem älteren Sohn auf, dass er stets zu Hause ist. Und dass man, wenn man Vater von ihm ist oder Mutter von ihm ist, wirklich sagt, wir haben einen prächtigen Sohn. Jesus erzählt von ihm, er war auf dem Felde, er war arbeitsam, er war fleißig. Er hat viele Jahre dem Vater gedient. Er hat die Anordnungen des Vaters stets befolgt, lesen wir, und er war stets an der Seite des Vaters. Also wenn wir das so auf uns wirken lassen, was Jesus von dem älteren Sohn zu Beginn sagt, was würden wir über ihn sagen, wenn wir diesen älteren Sohn jetzt hier vor uns hätten? Ich würde sagen, prima. Ein prächtiger Sohn. Stets zu Hause geht er der Arbeit nach. Er kümmert sich um Haus und Hof. Er macht, was ich als Vater sage. Er ist anständig, er ist ordentlich und vor allem, er ist treu und zuverlässig. Auf ihn kann ich mich verlassen. Ist es nicht gerade das, was wir in der Gesellschaft bräuchten? Solche Leute, solche prächtige Söhne und Töchter, auf die man sich verlassen kann, die treu und zuverlässig sind, auf die man bauen kann, wo ein Ja noch ein Ja ist und ein Nein und wo man zueinander steht und miteinander unterwegs ist. Ja, solche Leute bräuchten wir in unserer Gesellschaft und solche Geschwister brauchen wir in der Gemeinde Jesu. Geschwister, auf die Verlass ist, Personen, die zuverlässig sind, Menschen, die treu sind und anpacken und die zueinander stehen. Und ohne diese treuen Zuverlässigen, die manchmal so ein bisschen belächelt werden, weil sie eben nicht diesen Freigeist haben und so große Abenteuer erleben und mal etwas Verrücktes machen. Nein, sie sind mehr so diese pflichtsamen Treuen, auf die man bauen kann. Aber vielleicht so auch ein bisschen die Langweiligen, immer der gleiche Rhythmus. Da lobe ich mir doch den Freigeist, bei dem erlebe ich viel mehr, der jüngere Sohn. Aber ihr Lieben, ohne die Treuen und Zuverlässigen würde vieles nicht gehen, was wir so selbstverständlich annehmen und gut schätzen. Und Gott sei Dank, ich glaube, wir hier in unserer Gemeinde sind auch dahingehend reich beschenkt, oder? Reich beschenkt. Ich habe so gedacht, ich könnte das ABC durchgehen. Ich bin jetzt so erst seit 6 Monaten hier bei euch als Pastor in der Gemeinde. Aber ich könnte so das ABC durchgehen und ich könnte, glaube ich, bei jedem Buchstaben 1 oder vielleicht sogar 2 finden, wo ich mich dran freuen würde über ihre Mitarbeit, ihren Dienst und das, was sie der Gemeinde zuverlässig geben. Nur bei 3 Buchstaben hatte ich Probleme. Bei Q, bei X und bei Y. Aber das liegt, glaube ich, auch an den Buchstaben, weil es dazu so wenig Namen gibt oder überhaupt manchmal keine Namen gibt. Q, X, Y. Aber wenn ihr jemanden habt, der so mit diesem Namen anfängt, sei es der Vorname oder der Nachname, vielleicht ist er auch ein treuer und zuverlässiger Mitarbeiter. Ich möchte an der Stelle wirklich allen danken, die so treu und zuverlässig in unserer Gemeinde ihre Aufgabe, ihren Dienst tun, im Gebet für die Gemeinde einstehen, durch ihre Tatkraft, durch ihr Geben das tun. Es gibt viele prächtige Leute unter uns. Und im Normalfall sind solche Personen wie der ältere Sohn hier und wie viele unter uns auch ganz nah dran am Vater. Auch ganz nah dran am Vater im Himmel. Eben wie der ältere Sohn, wie wir oder übrigens wie die Pharisäer auch. Aber manchmal, ihr Lieben, ist der Normalfall bei uns gottnahen Menschen eben nicht mehr der normale Fall. Und das erleben wir gerade jetzt hier beim älteren Sohn. Der Normalfall ist nicht mehr der normale Fall. Da hat sich plötzlich was verschoben. Da ist irgendwo was verloren gegangen auf dem Weg, auf dem Dasein in der Nähe des Vaters. Da ist man selbst ein Verlorener geworden und jetzt kommt das Tragische, ohne das vielleicht selbst zu merken und zu registrieren. Schauen wir also einmal weiter auf diesen wahrlich prächtigen Sohn, der stets beim Vater zu Hause ist. Und jetzt gehen wir die Geschichte, die Jesus erzählt hat, noch einmal scheibchenweise durch. Ein nächster Gedanke. Stets beim Vater zu Hause, aber doch nicht daheim. Ein gekränkter Sohn. Der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Ihr Lieben, mit diesem letzten Satz hier bekommen wir einen Einblick in das Herz und in das Gemüt des älteren Sohnes. Er wurde zornig, verärgert. Jetzt muss ich mal sagen, ich möchte eine Lanze für diesen älteren Sohn brechen. Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass er verärgert ist und zornig ist. Der Bruder hat das halbe Erbe verspielt, kommt in Lumpen nach Hause und feiert eine Riesenparty und mein Vater gibt ihm ein Riesenfest und gibt dafür viel Geld aus. Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, das passt für mich nicht zusammen. Und eventuell geht es dir genauso oder ähnlich, dass du so manche Gegebenheiten oder Vorkommnisse in Gemeinde oder sonst wo vor Augen hast und zu dem Schluss kommst, das passt nicht zusammen. Und das ärgert mich. Und das verärgert mich. Und das macht mich zornig. Leider ist es nur so, Ärger hin oder her, wenn wir Menschen zornig werden, dann neigen wir dazu, Dinge einseitig zu bewerten. Und meistens kommt nicht Gutes dabei raus. Das wisst ihr auch. Jakobus schreibt deshalb in seinem Brief, ihr Lieben, die ihr mit Jesus unterwegs seid, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Aber wir Menschen machen es manchmal gerade umgekehrt. Und ich kenne es in meinem Leben auch, nicht? Ganz schnell zum Reden, wenn mich was verärgert hat. Ganz langsam zum Hören, aber wieder ganz schnell im Zorn und in dem Ärger unterwegs. Jakobus hat schon recht, wenn er hier auf die Bremse drückt. Und so auch hier, nur kurz zur Erinnerung. Früher war der jüngere Sohn draußen und jetzt ist er drinnen im Vaterhaus. Und der ältere Sohn, der früher drinnen war, ist jetzt plötzlich draußen. Er möchte nicht hineingehen ins Vaterhaus. Und weil der ältere Sohn wegen seines Ärgers draußen vorbleibt, passiert nun Folgendes. Und das erzählt uns Jesus, indem wir die Geschichte weiter anschauen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Der ältere Sohn antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Merkt ihr, wie der Ärger sich hier Bahn bricht? Das war nicht so eine kurzweilige Verärgerung über eine Situation, weil gerade diese Party jetzt stattfand. Das war schon tiefer, das hat schon länger in ihm gearbeitet, oder? Der Ärger bricht sich Bahn, offenbart Weiteres. Der Sohn wirkt plötzlich sehr selbstgerecht für uns, die wir von außen drauf schauen. Wenn er behauptet, ich habe dein Gebot nie übertreten, wie blind muss der ältere Sohn leider geworden sein gegenüber sich selbst? Nie das Gebot übertreten. Wer bitteschön kann das von sich sagen? Wie gesagt, im Ärger, in der Verärgerung, im Zorn bewerten wir die Dinge nicht mehr objektiv. Wie blind muss der ältere Sohn leider geworden sein gegenüber der Liebe des Vaters? Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit Freunden hätte feiern können. Dieses zweimalige Wort nie. Ihr Lieben, wir sind Gott nahe dran, aber hüten wir uns bitte vor der Blindheit der Selbstgerechtigkeit. Das ist eine große Gefahr für uns, die wir mit Gott unterwegs sind. Die Blindheit der Selbstgerechtigkeit. Und sie findet immer ihren Platz da, das können wir aus dieser Geschichte lernen, wo wir innerlich verletzt worden sind, wo Vorwürfe uns bestimmen, wie hier beim älteren Sohn. Siehe, ich habe dir Jahre gedient und nie habe ich was dafür bekommen. Der ältere Sohn ist noch zu Hause beim Vater, aber innerlich schon längst nicht mehr daheim. Er hat sich entfremdet von seinem Vater. Da ist so viel passiert und jetzt bricht es heraus, was in ihm Ärger, Zorn und Wut hervorruft. Da ist so viel passiert, sodass er ohne es zu merken verblindet. Da ist so viel passiert, aufgrund dessen er verletzt worden ist und warum er sich ungerecht behandelt fühlt. Und ist es nicht so, manchmal werden wir gar nicht ungerecht behandelt, aber wir fühlen uns ungerecht behandelt. Und so ist es hier auch. Ich möchte ganz persönlich fragen, geht es dir ähnlich heute Morgen? Und wenn du jetzt von ganzem Herzen sagen kannst, nein, dann freue ich mich von ganzem Herzen mit dir und viele andere auch. Und dann bleib froh und freu dich und freue dich und bleib des Heilands fröhliches Kind. Kann dir nichts Besseres passieren. Aber vielleicht sagst du auch, ja, mir geht's genauso. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn ich in mich hineinschaue. Dann möchte ich dir sagen, das ist allzu menschlich erstmal. Es ist erstmal allzu menschlich und muss daher nicht geleugnet werden. Und man muss sich auch nicht dafür schämen. Es ist allzu menschlich. Und was dir da widerfahren ist und gelaufen ist, dass du dich fühlst wie der ältere Sohn, das kann jedem anderen auch passieren, oder? Es ist allzu menschlich erstmal. Auch wenn es nicht gut ist für dich und für mich. Aber vielleicht sagst du dir auch, ich weiß es nicht. Ich weiß es nur nicht, ob ich so unterwegs bin wie der ältere Sohn, wenn ich in mich hineinschaue. Dann schau auf folgenden Indikator, der sich beim älteren Sohn wiederfindet, als Jesus dieses Gleichnis weitererzählt. Da sagt doch der Sohn nun zu seinem Vater, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verbrast hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Ich glaube, es fällt uns auf, oder? Der Sohn spricht nicht mehr von meinem Bruder. Er spricht nur noch von diesem da, deinem Sohn. Distanz zwischen den Geschwistern bricht sich hier Bahn. Zuerst fängt das im Kopf und im Herzen an und dann äußert sich das in Worten und in Taten. Oh ja, Verletzungen und Kränkungen verändern immer wieder die Sichtweise und meine Einstellung zu anderen, aber leider oft in unguter Weise. Und die große Distanz zeigt sich noch darin, indem er die Schuld des Bruders in aller Schärfe hervorholt. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut, Vater, dein Hab und Gut mit Huren verbrast hat. Ein Prediger hat hier folgendermaßen kommentiert, ich möchte euch das Zitat weitergeben. Er sagt, in dem ganzen Gleichnis bisher ist die Sünde des jüngeren Bruders nie so hässlich und brutal hervorgezogen worden. Sie war bisher gleichsam nur angedeutet. Der ältere Bruder holt sie nun in aller Schärfe hervor, obwohl er völlig blind scheint gegenüber eigener Schuld. Ich habe nie, behauptet er. Der ältere Bruder holt sie nun in aller Schärfe hervor, obwohl er völlig blind scheint gegenüber eigener Schuld. Ich habe nie, behauptet er. Zitat Ende. Kann ich mich dem Gesagten so einfach entziehen, gerade wenn ich verärgert bin, wie Dinge gelaufen sind, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wenn ich mich innerlich verletzt wahrnehme oder reden wir nicht drum herum, wenn ich gekränkt bin? Der ältere Sohn ist zutiefst gekränkt. Ihr Lieben, ich habe einen Satz gefunden, den habe ich mir in meinem Büro als kleiner Notizzettel hingepostet, damit ich da immer wieder mal drauf schaue und mich daran erinnere. Und dieser Satz heißt, Kränkungen, die sich bei dir einnisten, machen dich auf Dauer krank. Kränkungen, die sich bei dir einnisten, machen dich auf Dauer krank. Und das Wort krank steckt ja auch schon drin in Kränkung. Möchte ich so unterwegs sein? Will ich so unterwegs bleiben? Mit einem gekränkten Herzen, ist die Gefahr nicht zu groß, dass ich darüber krank werde, auch krank werde in der Beziehung zu meinem Vater und zu anderen oder schon längst krank bin. Und dann verstellen mir die Kränkungen den Blick für das, was ich in Jesus alles habe, wer ich in Jesu Augen bin. Und sie rauben mir auch, schaut mal auf das nächste Bild, was der Vater dann zu seinem älteren Sohn sagt. Der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, er bleibt dabei, mein Sohn. Du bist mein Sohn, du bleibst mein Sohn. Du bist doch alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest fröhlich guten Mutes sein. Dieser, dein Bruder, war tot, ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der Vater versucht seinem gekränkten Sohn die geistliche Realität, oder sagen wir dort die irdische Realität übertragen, die geistliche Realität wieder vor Augen zu malen. Du bist ständig in meiner Nähe und alles, was mir gehört, das gehört dir auch. Wir teilen das miteinander. Du kannst dir es einfach nehmen. Welch große Freiheit, welch große Liebe wird da ersichtlich. und Fröhlichkeit und Zuversicht sind ihm abhanden gekommen. Er kann sich an dem Wirken Gottes nicht mehr freuen, dass der Bruder, der verloren war, wieder zurückgekommen ist und im Leben steht. Warum kann er sich nicht mitfreuen? Warum ist er nicht mehr fröhlich? Warum bist du vielleicht nicht mehr fröhlich im Kreise der Geschwister? Warum bist du nicht mehr freudig im Zusammensein der Gemeinde? Vielleicht steht dir das eigene Gekränktsein im Weg, wie bei dem älteren Sohn. Kränkungen, die sich bei dir einnisten, machen dich krank. Und ihr Lieben, damit hält uns der ältere Sohn, oder im Grunde Jesus hält uns mit dem älteren Sohn den Spiegel vor. Und ich möchte zusammenfassen im nächsten Bild. Ein prächtiger Sohn, treu, zuverlässig, gewissenhaft, ist stets zu Hause bei Gott, hier dem Vater, aber er ist doch nicht daheim. Ein gekränkter Sohn, er ist verärgert, selbstgerecht, er ist innerlich verletzt, er ist distanziert, er ist ohne Freude und er ist mutlos. Von was lebt er noch? Er lebt noch von seinem Pflichtbewusstsein, von seiner Überzeugung, zuverlässig zu bleiben. Das ist gut und schön, aber es ist zu wenig. Und der Vater wirbt um ihn, wenn er sagt, du, das ist zu wenig für dein Leben. Ich möchte dir mehr geben, mehr wieder zurückgeben. Und damit tut sich also auch bei diesem älteren Sohn, wenn wir das so vor uns haben, ein tiefer Graben auf, wie bei dem jüngeren Sohn auch. Und im Grunde kann ich die gleichen Buchstaben hineinmalen. Die Folgen sind genau gleich, Beziehungsschäden. Beziehungsschäden zu seinem Vater, Beziehungsschäden zu seinem Bruder und Beziehungsschäden zu sich selbst. Das sind sich der jüngere und der ältere Sohn genau gleich, obwohl sie von ihrer Veranlagung her ganz unterschiedlich sind. Und von ihrer Beziehung zu Gott auch, würde Jesus sagen. Die einen sind die Gottfernen und der andere ist der Gott nahe und trotzdem innerlich so weit von Gott weg. Wenn wir das so vor Augen haben, wen Jesus mit diesem Gleichnis ansprechen möchte, auf der einen Seite die Gottfernen, auf der anderen Seite die Gottnahen. Bei den Gottnahen hat er die Pharisäer vor Augen. Nein, ich bin kein Pharisäer. Möchte jemand von euch ein Pharisäer sein? Nee, die kommen ganz, ganz schlecht weg. Ganz schlecht weg in unseren christlichen Gemeinden. Nee, so sind wir nicht. So wollen wir schon gar nicht sein und so sind wir auch nicht. Und bring mich bitte nicht mit den Pharisäern in Verbindung als Jünger Jesu. Ja, so würde ich das auch sagen. Aber gibt es nicht auch den Pharisäer in mir? Äußerlich nah bei Gott, aber innerlich doch manchmal kilometerweit weg vom Vaterherzen Gottes. Und Jesus hat bei den Gottnahen die Schriftgelehrten im Blickfeld. Ich nenne es mal ganz einfach die Bibelleser. Die Bibelkundigen sind wir doch. Bibelleser, bibelkundig. Die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Aber Jesus würde ihnen, glaube ich, sagen, ihr beschäftigt euch mit dem Wort Gottes, aber ihr stimmt nicht mehr mit dem Willen Gottes überein. Mit dem, was ihr daraus für Lehren zieht oder Schlussfolgerungen zieht. Jesus ringt um die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und er ringt um den Pharisäer und den Schriftgelehrten in uns, der nicht mehr in der Spur des Vaterherzens Gottes ist. Und damit hält Jesus uns den Spiegel vor. Aber er hält uns nicht nur den Spiegel vor, sondern er hält uns auch ganz neu die große Vaterliebe Gottes hin. Und das wäre noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir erleben in diesem Gleichnis, dass Jesus erzählt auch Folgendes, nämlich einen wundervollen Vater, über den wir sagen können, Liebe macht sehend oder Liebe macht hinsehend. Schaut mal, wie der Vater mit diesen beiden Söhnen umgeht in diesem Gleichnis. Vers 20 lesen wir, er sah ihn, den jüngeren Sohn, schon von weitem kommen und voller Mitleid, Barmherzigkeit, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da hat sich der Vater keine Gedanken gemacht, was werden meine Bediensteten und Knechte das sagen, wenn ich da über mein Gut renne, mich vielleicht ein bisschen lächerlich mache, weil ich nicht so gut rennen kann mit meinem Bauch oder wie auch immer. Aber das war überhaupt nicht der Fokus. Wie komme ich an? Wie werde ich gesehen? Was sagen meine Bediensteten? Was sagt meine Frau zu mir? Und so weiter. Nein, er hatte nur ein Ziel. Er wollte diesen verlorenen Sohn umarmen und herzen und küsste ihn sogar. In seine Arme schließen. Und beim älteren Sohn, als alle feierten, da merkt der Vater, da fehlt einer. Er feiert mit, aber trotzdem hat er auch noch den Blick für jemanden, der fehlt. Sein älterer Sohn. Und dann heißt es, er kam heraus und redete ihm, dem älteren Sohn, gut zu. Wisst ihr, in unserem Volksmund sagen wir, Liebe macht blind. Und das stimmt manchmal nicht und trifft auch zu, dass Liebe blind macht. Aber bei Gott stimmt das nicht. Liebe macht ihn nicht blind, sondern macht ihn sehend, hinsehend. Und genauso ist der Vater hier. Er schaut hin. Weil Liebe einfach sehend macht. Und deshalb kommt es eben zu diesen zwei ganz bewegenden Aktionen von dem Vater, dass er trotz diesem Beziehungsschaden, dass er hier diesem Sohn entgegenläuft und dass er diesem älteren Sohn, trotz dessen Graben der Beziehungsschäden, nachgeht. Hier, die Liebe des Vaters. Ein wundervoller Vater. Er geht dem einen Sohn entgegen und er geht dem anderen Sohn nach. Und so handelt doch die Liebe Gottes bis heute, oder? Sie pulsiert und will dich neu erreichen. Und auch dir möchte der Vater in Jesus neu entgegenlaufen oder nachgehen. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist oder der Vater und sagen will, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir. Was dein ist, ist mein. Ich bitte dich hereinzukommen. Ich bitte dich hereinzukommen ganz neu ins Vaterhaus. Ich bitte dich hineinzugehen ganz neu an mein Vaterherz. Ich glaube, das ist die Einladung, die hier ausgesprochen wird. Und so endet ja im Grunde auch dieses Gleichnis, ohne aber das Ende zu sein. Denn das Ende bleibt ja offen. Ende offen lassen oder gut gestalten. Das ist im Grunde die Frage, die uns jetzt am Ende gestellt wird. Wie die Geschichte für den jüngeren Sohn endet, ist klar. Ich habe es euch hier aufgeschrieben, wie es beim jüngeren Sohn war. Jetzt kam er zur Besinnung. Mein Vater hat viele Tagelöhner und alle haben mehr genug als Essen. Ich aber komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Entsprechendes lesen wir beim älteren Sohn nicht. Da bleibt alles offen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber am Anfang des Gleichnisses, wenn man das so zum ersten Mal hört, dann macht man sich schon ganz schöne Sorgen um den jüngeren Sohn, nicht? Aber am Ende macht man sich mehr Sorgen um den älteren Sohn. Wird er den Weg zum Vaterherzen zurückfinden? Wird er der Einladung des Vaters nachgehen und sich zurückholen lassen in das Vaterhaus Jesu? Wird er sagen, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen? Wird er sagen, ich habe vor Gott und vor dir gesündigt? Wird er sagen, ich mache mich auf den Weg zu meinem Vater? Wird der ältere Sohn, die ältere Tochter das sagen? Diese Frage steht im Raum am Ende dieses Gleichnisses. Ihr Lieben, müssen wir uns um uns Sorgen machen? Musst du dir um dich Sorgen machen? Macht Jesus sich um dich Sorgen? Macht Gottes Vaterliebe sich um dich Sorgen? Wie willst du das Ende gestalten und damit deine weitere Zukunft? Wie willst du das Ende heute gestalten und damit dein weiteres Leben mit Gott? Gut gestalten oder das Ende einfach offen lassen? Ich möchte uns einladen, eine Zeit in der Stille zu verweilen, in Gottes Gegenwart. Ich möchte dich ermutigen, dich daran zu freuen, dass Jesus dich heute Morgen treffen will. Ich möchte dich bitten, es zuzulassen, dass Gottes Wort dich betroffen gemacht hat, an der einen oder anderen Stelle. Ich möchte dich bitten, das neu zu hören, wie Gott, der Vater, dich bittet, komm zu mir und alles, was mein ist, ist dein. Und zwar mit all dem zu kommen, was auch in dem älteren Sohn präsent war und vielleicht auch in dir präsent ist. Und wenn du es schon wieder vergessen hast, was in dem älteren Sohn präsent war, oder weil du vielleicht gar nicht merkst, wie du es versuchst zu verdrängen und wegzuschieben, dann bitte ich dich, lass heute das Vergessen und das Verdrängen nicht zu. Es geht um deine persönliche Zukunft mit Gott, dem Vater im Himmel und mit Jesus Christus. Tu dir heute was Gutes und dazu das letzte Bild. Ende offen lassen oder gut gestalten. So mach dich doch auf den Weg zu deinem Vater im Himmel. Mit allem, was dich verärgert. Ich nenne es gleich ganz persönlich. Mit all deiner Selbstgerechtigkeit, von der dich Gott überführt. Mit allem, was dich innerlich verletzt hat und dir vor Augen steht. Mit all der aufgebauten Distanz, die du spürst und andere auch wahrnehmen. Mach dich auf den Weg zu deinem Vater mit allem Mangel an Freude und Mut. Lasst uns stille werden vor unserem himmlischen Vater, der dir entgegenläuft oder nachgeht und ins Vaterhaus einlädt. Ich werde diese Stille mit einem Gebet dann beenden. Lieber Vater im Himmel, ich möchte danken, dass deine Liebe heute Morgen ganz neu groß uns vor Augen steht. Danke, dass du dem jüngeren Sohn entgegengegangen bist. Du hast diesen Graben der Beziehungsschäden überwunden und ihm nicht vorgehalten. Danke, dass du dem älteren Sohn nachgegangen bist und hast auch ihm diesen Graben der Beziehungsschäden nicht vorgehalten, sondern hast ihn überwunden. Das macht deine Liebe, Herr. Und das will deine Liebe auch bei uns machen. Du weißt, zu welchem Sohn es uns drängt, wenn wir ehrlich sind in unserem Leben schauen. Herr, ich möchte dich für uns heute Morgen bitten, dass wir es nicht verdrängen und nicht vergessen, sondern dass wir das Ende mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe gut gestalten, sodass wir den Weg zurückfinden. An dein Vaterherz, den Weg zurückfinden ins Vaterhaus. Sei es als junger verlorener Sohn, sei es als älterer Sohn, der sich innerlich von dir entfremdet hat. Danke, dass du auf uns wartest und dass du uns helfen kannst und willst in der Verärgerung unseres Daseins, wo wir selbstgerecht geworden sind, wo wir uns verletzt fühlen, wo wir distanziert geworden sind zu unseren Geschwistern und wo ein Mangel an Freude und Mut spürbar ist. Herr, erbarme dich über uns und gib uns Kraft, dass wir uns dir zuwenden. Amen.